Die Dalas auf den Spuren des Weines.
Wir nehmen euch mit vom Rebstock über den Keller bis zum Wein.
Von der Flasche ins Glas bis zum Höhepunkt am Gaumen.
Auf diesem Weg treffen wir auf spannende Persönlichkeiten.
Weinfreaks, Gourmets und blutige Anfänger.
Wir geben ganz private Einblicke in unsere Familie
und das Winzerleben bei uns im Weinschloss.
Wir freuen uns, dass ihr dabei seid, wenn es heißt
Die Dalas auf den Spuren des Weines.
Grüß euch und herzlich willkommen bei unserer heutigen Folge Auf den Spuren des Weines. Heute darf ich wieder mit einem Familienmitglied tratschen, mit der Winzerin bei uns im Haus, mit der Katharina Dahler.
Schön.
Hallo Katharina.
Hallo.
Das ist für mich jetzt ganz ein besonderes Podcast, weil ich darf meine Frau am interviewen.
Es ist eine sehr außergewöhnliche Situation. Ja.
Stimmt. Katharina, ich darf jetzt mit dir gleich einmal anfangen, ganz vom Start weg. Du bist ja da mit aufgewachsen, mittendrin und früh dabei. Hast den Betrieb also mitwachsen gesehen. Wie war das in deiner Kindheit?
Wie war das in meiner Kindheit? Natürlich, wir sind mit dem Thema Wein von Kindesbeinen an infiziert worden oder mit aufgewachsen und haben alle Bereiche durchlebt und miterlebt und ja, und somit sind wir reingewachsen und man wird natürlich in einer gewissen Weise von seinen Eltern schon gelenkt und mit 14 war es dann an der Zeit, wie geht der Weg weiter und dann bin ich eben in die Weinbauschule nach Klosterneuburg gefahren mit meinem Vater damals und ja.
Bist du dort als Frau Weinbauschule gegangen? Ist ja eigentlich jetzt nicht selbstverständlich, weil es ist ja Weinbau schon ein bisschen eine Männerdomäne, oder?
Auf alle Fälle ist es sehr männerdominant. Mittlerweile tut sich da zwar schon einiges, auch im Frauenbereich, in der Thematik Wein. Zu meiner Zeit, wie ich damals die Schulbank gedrückt habe, waren wir zu zweit in der Klasse. Also ja, jetzt da nicht die große Frauenwelt in der
Klosterneuburger Weiberschule.
Genau.
Das heißt, du hast da im Flaschl schon Wein gekriegt, oder?
Das kann ich jetzt dann nicht so nachvollziehen. Da müsste die Mama fragen, die weiß das genau.
Die Bediener hat uns letztens schon erzählt, ich habe sie ja auch schon brav mitgeholfen in Köln. Also ein kleiner, es war sie da immer live dabei, der Buschenschank, das war ja Alltag, oder? Als Kind schon.
Wir sind mit dem Thema mit aufgewachsen und spielerisch eigentlich. Das war unser Familienbetrieb. Es war einfach ein Familienbetrieb oder ist nach wie vor ein Familienbetrieb. Natürlich jetzt in einem größeren Ausmaß, muss man sagen. Aber das war einfach tagtäglich, waren wir alle beieinander, bei der Arbeit mit der Familie, ganz klar.
Klosterneuburg, wo hast du eine Praxis gemacht in Klosterneuburg noch?
Es waren mehrere Praktikums zu absolvieren. Ja. Einerseits war ich in Eisenstadt im Weinlabor für ein paar Wochen tätig und meine größere Praxiszeit war bei der Familie Themend in der Südsteiermark.
Weißwein.
Im Weißweinsektor, zu dieser Zeit noch.
Es war ja damals schon so, dass wir 70% Rotwein gehabt haben. Du bist aber dann relativ schnell eigentlich nach der Schule ins Ausland gegangen, oder?
Ja, für mich war das ganz wichtig, dass ich mir immer abnable von zu Hause, dass ich mir meinen eigenen Weg gehe. Und ja, das war ganz klar eigentlich schon mit 17 habe ich gewusst, sobald ich fertig bin mit der Schule, will ich weg.
Food
kann man sagen. Erfahrungen sammeln für mich selbst und ganz alleine, ohne irgendeinen Zweiten, sondern ich glaube, wenn man allein unterwegs ist, nimmt man die Dinge ganz anders wahr. Und ja, da war man erst gestartet, hat das Ganze 2011 in Südafrika und dann folgte Napa Valley, Kalifornien, Neuseeland, Australien, Südamerika. Also eigentlich für mich war immer klar weiter weg, weil das Weinthema in Europa, das kann ich mir später auch noch anschauen, habe ich mir gedacht. Und
das glaubt.
War die Idee, aber ist nicht ganz so
aufgegangen. Das heißt, du hast mit 14 dann schon gewusst, ich will Weinbauschule gehen, oder? War das schon immer dein Traumberuf oder hast du da damals einmal Friseurin werden wollen oder so?
Ja, das war eigentlich klar, dass ich in die Weinbauschule gehe. Okay. Die Frage hat sich nicht gestellt. ich habe eigentlich gar keine Alternative. Mir habe mal Alternative umgeschaut, das war für mich eigentlich klar, das wird mal in Sachen Wein in die Richtung losgehen. Und man muss auch ganz klar sagen, unsere Eltern war es immer wichtig, dass wir einen Abschluss haben. Und wir hätten alle Möglichkeiten gehabt, nach oben hin. Wir hätten studieren gehen können, was auch immer. Unsere Eltern war es immer wichtig, dass wir das machen, wo wir die Leidenschaft haben und was uns Spaß macht.
In dem Fall ist die Leidenschaft der Wein nach wie vor, ne?
Nach wie vor, ja.
Bist du seit 2013 bist du, glaube ich, daheim im elterlichen Betrieb, oder?
Genau, 2013 war dann so die Zeit, wo der Vater dann langsam einmal nachgefragt hat.
Wie schaut's aus?
Es wäre an der Zeit, dass ich langsam heimkehre und gewisse Bereiche übernehme. Und dann habe ich für mich eigentlich auch, das war für mich dann auch so eine Zeit, wo ich gesagt habe, ich habe sehr viel gesehen und das Thema Wein im Endeffekt ist auf der ganzen Welt dasselbe, nur arbeitet jeder einfach ein bisschen unterschiedlich. Und für mich ist der Zeitpunkt dann einfach gekommen im Frühjahr 2013, war das noch Südamerika. Ich kann mir das vorstellen, dass ich jetzt da zu Hause Fuß fasse und habe mich für den Weg dann so entschieden.
Okay, dann bist du 2013 heim. Sauvignon vom Schloss haben wir jetzt da gerade im Glasl, den darf ich jetzt ein bisschen probieren. Das ist so der erste Wein gewesen, wie du heimgekommen bist, oder? Was du jetzt ins Leben gerufen hast praktisch.
Genau, das war im Jahr 2013. Das war so die erste wirkliche Ernte, wo ich zu Hause war. Zu 100%, muss man ganz klar sagen. Natürlich einige Ernten davor, wo man mitgearbeitet hat, aber 2013 war eben eigenständig. Und das war für mich so das Thema. Ich bin mit dem Papa hinten durch den Weingarten spaziert, hinterm Schloss. Und da haben wir immer jüngere Sauvignon-Anlage und eine, die was eben schon zur damaligen Zeit waren, sie über 30 Jahre alt, die Reben. Und dann habe ich eigentlich gefragt, warum machen wir da nicht einen eigenständigen Sauvignon draus, was Kräftiges, was Gehaltvolles, was einfach ordentlich Potenzial hat. Und das Projekt haben wir dann im Herbst gestartet mit dem 2013er Jahrgang. Und seitdem ja, gibt es den Wein im Sortiment. Und mit Ausnahme, die Ausnahme 2014, da haben wir keinen gemacht, hat es in den letzten Jahren eigentlich durchgängig fast gegeben.
Das heißt, wenn du jetzt einrechnen darfst, ja, wenn ich das jetzt so gleich sagen darf, wir erwarten ja unser drittes Kind, gell?
Ja, genau.
In was für ein Stil würdest du jetzt dein Sauvignon vom Schloss beschreiben? Das ist jetzt 2019 aktuell, vom Jahr her?
Ja, jetzt haben wir 19 im Glas. Da war es mir einfach, beim Sauvignon im Speziellen ist mir einfach ganz wichtig, dass man da nur gebrauchte Fässer, also dass man den Wein rein ins gebrauchte Fass geben zur Vergärung und auch zur Reifung. Also der Wein liegt ungefähr ein Jahr im Fass zur Vergärung, zur Reifung, bevor man dann in die Flasche füllen. Und da ist es einfach ganz wichtig, dass da die Trauben werden erstens einmal viel später geerntet, wie jetzt ein Classic Sauvignon im Vergleich, damit man einfach eine schöne, reife, exotische Frucht in die Flasche, ins Glas bringen. Ich glaube, das findet man da sehr, sehr gut wieder. Das hat so eher so die exotischen, so Litchi, Mango, Maracuja-Noten. Das ist uns da sehr wichtig. Wird auch komplett spontan vergoren, weil das hat Zeit. Da hat man null Stress, wenn das im Frühling noch ein bisschen dahin
gärt.
Köchelt oder gärt, kann man sagen, ist es jetzt kein Grund zur Beunruhigung, weil wir natürlich Zeit haben. Und ja, wird kräftig ausgebaut, also er hat von Haus aus natürlich höhere Zuckergradationen und in Folge natürlich auch etwas mehr Alkohol. Also es ist auch sehr druckvoll am Gaumen, bleibt sehr lange, sehr langanhaltend. Und das ist für mich ein Wein, der durchaus einmal 6-7 Jahre oder darüber hinaus, wenn er richtig gelagert ist, im Keller verweilen kann, bevor er zum Genuss
bereit ist,
genau.
Na, sehr gut.
Und das ganz wichtig ist, dass man den Wein in große Gläser gibt. Also auf keinen Fall in ein Weißweinglas, auf alle Fälle in ein doch größeres Rotweinglas, damit das sich einfach besser entfaltet.
Das ist sehr fein. Das heißt, es hat aber schon noch Potenzial, oder?
Auf alle Fälle,
das ist jetzt... Wie lange wird es den 2019er aktuell zum Beispiel geben?
Das ist jetzt noch sehr jung in der Flasche, ist im Herbst in den Verkauf gekommen. Also wir schreiben es auch hinten auf der Flasche zum Teil immer wieder rauf. Das ist eine Kennzeichnung, optimale Trinkreife, das sind so unsere Erfahrungswerte, was wir weitergeben. Bei diesem Jahrgang haben wir jetzt raufgeschrieben, 2028 ist so die optimale Trinkreife. Ich glaube, bis dorthin wird er sich sicher
schön halten und schön entwickeln
und durchaus auch darüber hinaus. Aber
das heißt, das war so der erste Wein. Bist aber dann 2013 heimgekommen, hast dann die erste Ernte gemacht. Wie hat sich das seitdem entwickelt, jetzt bei dir gesehen? Du warst dann voll mit deinem Daddy im Keller, im Weingarten, überall mit dabei. Ja, wir sitzen da jetzt gerade in der Kasslerei, für alle zur Information. Das ist so der Verkaufsladen bei uns im Haus. Mit dem hast du jetzt mittlerweile auch schon sehr viel zu tun. Das ist jetzt da nicht nur mehr Weinbau, sondern du bist ja Verkauf mit dabei.
Also ganz klar, muss man sagen, war ja in den ersten Jahren war Weingarten, Keller der totale Fokus. Und vor, ich glaube, drei, vier Jahren, ich weiß es jetzt aber nicht mehr ganz genau, ist dann auch mein Bruder heimgekehrt von seinen Auslandstätigkeiten. Und da war es dann an der Zeit, wir haben beide dasselbe Thema inhaliert. Wie gehen wir das an? Und dann haben wir für uns eigentlich entschieden, er ist hauptverantwortlich für den kompletten Weingarten. Da rede ich eigentlich überhaupt nicht mehr. Natürlich bin ich mit dabei, aber er trifft da ganz klar zu 100% die Entscheidungen und hat da den totalen Fokus. Und im Keller ist so, dass wir das gemeinsam gestalten. Also wie gehen wir die einzelnen Schritte an, einfach der Ablauf, wie was passiert, das machen wir in Absprache. Und ich bin zusätzlich dann einfach immer wie mehr in den Verkauf noch gerückt. Durch das, dass die Mama natürlich auch seit ein paar Jahren Oma ist, hat sie diese Rolle gut eingenommen, kann man sagen, und hat sie aus dem Verkauf ein bisschen zurückgezogen. Und in dem Bereich bin ich dann natürlich noch stärker tätig geworden in den letzten Jahren.
Wie hast du eigentlich die Entwicklung mitgekriegt vom Schlossbau bis jetzt? Das sind jetzt bei dir schon knappe 10 Jahre, wo du da bist. Was hat sich da jetzt vom ganzen Betrieb ein bisschen verändert? Kannst du da?
Es hat sich, glaube ich, in den letzten Jahren einiges verändert, muss man ganz klar sagen. Also wenn man das von Kindesbeinen an rückverfolgt, ist dann natürlich schon einiges passiert. Das kann man, glaubt man gar nicht, dass es in einer Generation wie unseren Eltern so möglich ist. Also die haben da schon extrem enorme Arbeit auch geleistet, dass das dann heute so dasteht, muss man ganz klar sagen. Und ja, wir sind mit dem Betrieb mit aufgewachsen, groß waren. Die Bauphase vom Gebäude war in meiner Schulzeit. Also 2004 habe ich in Klosterneuburg gestartet. Das war gerade der Spatenstich in dieser Zeit vom Weinschloss. Und habe natürlich die einzelnen Schritte mitverfolgt. Und ja, und man muss ganz klar sagen, das Thema Wein erlebbar machen, das war das große Ziel mit dem Zubau, dass man einfach dem Wein noch einmal eine Bühne gibt und stärker vernetzt mit Kunst, Kultur, Kulinarik, Wein so im Gesamten zu sehen. Und da ist die Bediener dann auch vor, ich glaube, jetzt sind es 12 Jahren, ich kann es leider nicht ganz genau sagen. 2009, genau, ist sie dann heimgekehrt und hat das ganze Event-Thema aufgebaut und weiterentwickelt und eigentlich kann man sagen, mehr oder weniger aufgebaut, weil in diese Richtung war noch nicht wirklich was gegeben zu dieser Zeit. Und ja, und so sind wir halt stärker hineingewachsen und in den einzelnen Bereichen haben wir das natürlich nochmal mehr vertieft und weiterentwickelt.
Intensiviert.
Genau.
Du hast jetzt als ersten Wein an Weißen gemacht. Ist jetzt bei dir die Leidenschaft mehr beim Weißen oder mehr beim Rotwein?
Also ich muss sagen, wie ich heimgekommen bin 2013, war für mich ganz klar, das Thema Weißwein taugt mir eigentlich mehr. Oder ich habe mir gedacht, warum haben wir so viel Rotwein? Aber umso länger, dass man sich intensiv mit dem Thema Wein beschäftigt, umso mehr bin ich froh darüber, dass man doch deutlich mehr Rotwein haben, weil da hat man natürlich, aus meiner Sicht jetzt da, man begleitet den Wein ganz anders, weil die klassischen leichten Weißen, die kommen im Frühling, im März, April in die Flasche, in den Verkauf, die begleitet man eigentlich nur wenige Monate, bis sie schon wieder beim Gast, beim Kunden ankommen. Und Rotwein ist natürlich aus meiner Sicht mittlerweile, da hat man eben reinwachsen müssen, ist viel, viel nachhaltiger, wo man viel mehr seine persönliche Handschrift, sein Know-how mit hinein verpacken kann. Aber da geht's dann einfach, den Wein begleitet man 4, 5, 6 Jahre von der Lese bis hin zur Flaschenfüllung. Und das ist einfach eine sehr intensive Zeit. Und mein Vater, das habe ich von ihm aufgeschnappt, der hat immer gesagt, Weißwein ist ein kurzer Flirt und Rotwein ist eine lange, nachhaltige Beziehung. So glaube ich, kann man das gut beschreiben, das Weißwein und das Rotwein-Thema. Und ja, also ich bin ganz klar beim Rotwein und es macht einfach irrsinnigen Spaß, da seine ganze Leidenschaft hineinzusetzen. Und
also siehst du da jetzt auch eine Zukunft darin? Wenn ich sage, wir haben jetzt da 2022 vom Jahr her. In Zukunft wird das Thema weiter, der Fokus weiter beim Rotwein sein.
Ganz klar. Also das ist sicher klar definiert bei uns im Betrieb, dass auch zukünftig das Thema Rotwein das Hauptthema sein wird mit 70% der Rebfläche. Und auch wenn dort und da noch was ergänzt werden wird oder auch nicht, wird man sehen, in den nächsten Jahren wird es sicher in Richtung Rotwein gehen.
Das heißt, jetzt momentan ist ja Zweigel Cabernet, sind so unsere Hauptsorten. Shiraz gibt es ein bisschen an.
Und Shiraz gibt es ein bisschen an, schon, ja. Genau.
Was vom Sortenspiegel her, was wäre da jetzt noch interessant für dich? Hast du da irgendwas, was sagst, das war vielleicht einmal spannend, bei uns in der Region auszuprobieren?
Es gibt natürlich viele, viele Möglichkeiten in der Nähe. Es gibt, ja, das ist jetzt eine spannende Frage, ich habe mich schon viel damit auseinandergesetzt. Was sicher auch interessante Rebsorte sein könnte, ist Carmenère. Das habe ich damals in Südamerika, in Chile verkosten, trinken dürfen. Und das war für mich einfach eine sehr spannende Rebsorte, was ich mir durchaus gut vorstellen kann, aber das hängt dann ganz davon ab, wo geht unsere Reise hin. Wir haben ein ziemlich breites Sortiment, weil wir eben das Thema Weiß und Rot abdecken. Und ich glaube, dass wir künftig vielleicht dort und da was ausprobieren, aber prinzipiell wollen wir bei unseren Rebsorten bleiben, wie wir es haben, und uns da einfach noch mehr zu fokussieren.
Weil man Zweigel ist ja auch super Rebsorten grundsätzlich. Man kann ja sehr viel machen aus diesen Sorten.
Zweigel ist auf alle Fälle eine Rebsorte, wo sehr viel Potenzial drin steckt. Die Rebsorte wird da aus meiner Sicht deutlich unterschätzt. Da haben viele einfach noch im Hinterkopf, das ist so der klassische Hauswein, der Dopplerwein, wie es wahrscheinlich vor 30, 40 Jahren war. Und deshalb hat er dort und da ein negatives Image. Aber ich glaube, dass ich bin davon überzeugt, und mittlerweile haben wir auch einen reinsortigen, hundertprozentigen Zweigel, sehr selektiv mit der Eruption Rot in der Flasche, bewusst da den Zweigel ausgewählt, um zu zeigen, was für Potenzial in dieser Rebsorte steckt. Und damit wollte man dem Wein einfach noch mehr, oder dieser Rebsorte einfach noch mehr Bühne geben und aufzuzeigen, ja, welches Potenzial in Zweigel steckt. Dass da noch Luft nach oben ist, genau.
Shiraz, glaubst du, ist das jetzt bei uns auch Rebsorten, was in Zukunft hat?
Auf alle Fälle. Shiraz, wenn man spricht ja immer wieder von Klimawandel und es wird wärmer und in diese Richtung. Und deshalb, glaube ich, hat Shiraz schon ein irrsinniges Potenzial bei uns in der Region oder in der Steiermark. Generell Rotwein sehe ich als großes Potenzial, weil wir ganz klar den pannonischen Einfluss haben und gleichzeitig haben wir auch die kühlen Nächte, man kriegt einfach eine sehr feine Aromatik in den Weinen und trotzdem sehr kräftige, charakterstarke Rotweine.
Schön, ja. Das hört man gern. Wenn du jetzt daheim mit mir sitzt zusammen, was ist dann so dein Lieblingswein? Oder was ist es da von der Rebsorten her weltweit? Du warst ja jetzt wirklich viel unterwegs. Was sagst du, das machen wir jetzt auf, wenn ich jetzt unseren Jahrestag feiere zum Beispiel.
Lieblingswein. Ich glaube, als Winzerin hat man zu vielen Rebsorten und zu vielen Weinen eine Geschichte und einen persönlichen Bezug dazu. Das kann ich so gar nicht beantworten, weil das ist ganz schwierig. Das ist, es gibt einfach sehr viele quer durch die, man hat viele internationale Weine im Keller und habe auch sehr viele Weine im Keller, wo ich persönlich vor Ort war. Sozusagen gibt es zu jedem Wein eine Geschichte und ist, ja, und im Wein finde ich, wenn man Wein aufmacht zu Hause, hat man eigentlich auch immer eine Geschichte, was man damit erzählt. Und deshalb gibt es für mich jetzt da, nein, es gibt jetzt keine Rebsorte und keinen Wein, wo ich sage, das ist jetzt mein Favorit.
Du bist jetzt da ja auch sehr viel in der Kreislerei. Was ist das Besondere der Kreislerei? Oder wo ist eine Kreislerei?
Ja, unsere Kreislerei gibt es ja seit dem Zuba, also seit 2006. Früher war Kreislerei eigentlich so wie so ein, in Deutschland sagen wir so, das ist der Tante-Emma-Laden dazu. Das ist, wo man einfach, früher hat man so die Grundnahrungsmittel in einer Kreislerei bekommen, von Mehl, Milch, Eier, also die Basic-Geschichten, was man so für das alltägliche Leben benötigt. Und die Idee damals war einfach ganz klar mit der Kreislerei, dass man, der Wein ist natürlich im Fokus, das ist unser Hauptthema. Und dass man einfach Produkte aus der Region von verschiedensten bäuerlichen, kleineren und größeren Betrieben mit ins Boot nimmt, um einfach die Region besser zu vernetzen und herzuzeigen.
Das heißt, unbedingt vorbeikommen, oder?
Auf alle Fälle.
Das war's schon wieder. Vielen Dank fürs Dabeisein.
Wir hoffen, ihr hattet Spaß beim Zuhören und konntet spannende Einblicke gewinnen.
Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns über 5 Sterne und abonnieren könnt ihr uns auch gerne.
Ihr wollt hautnah dabei sein bei den Vorbereitungen zu unserer nächsten Episode?
Dann folgt uns auf Instagram und Facebook.
Pfiat euch und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt
Die Talers auf den Spuren des Weines.